Du wünschst dir Komfort und Sicherheit von einer Schweizer Vermögensverwaltung, aber mit tiefen Kosten und voll transparent? Start jetzt mit Truewealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter. Ganz einfach auf truewealth.ch.
Heute bei «Apropos» ein Jahr nach dem Bergsturz von Platten.
Liebe Plattnerinnen, liebe Plattner, das Unvorstellbare ist heute getroffen. Wir haben praktisch das Dorf, das sichtbare Dorf, verloren. Wir haben das Dorf heute verloren, aber nicht das Herz.
Vor einem Jahr, am 28. Mai 2025, haben sich oberhalb von Platten im Lötschental Millionen Kubikmeter von Gröll, Eis und Schlamm gelöst und ein ganzes Dorf unter sich begraben.
Der erste Gedanke ist selbstverständlich bei allen Plattnerinnen und Plattnern, die ihr Hab und Gut heute verloren haben.
Aber der Berg und der Gletscher, der kann nicht zweimal im Brachen kommen. Umarmen einander, stützen einander, helfen einander, trösten einander. Wir alle zusammenhaftig machen es Menschen möglicher, dass wir das Dorf wieder aufbauen können und dass Platten eine Zukunft hat.
Jetzt, ein Jahr danach, ist unser Reporter, der Cyril Pinto, nochmal ins Lötschtal gereist und hat gefragt, wie geht es den Leuten heute? Was gibt ihnen Kraft? Und was lässt sie auch heute, so viel später, noch verzweifeln? Mit dem Cyril reden wir im ersten Teil von dem Apropos. Im zweiten Teil wird sich dann Christoph Gertsch vom Magazin dazuschalten. Er hat einen grossen Text zum Permafrost recherchiert und kann uns erklären, was wir in den Alpen noch zu erwarten haben. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Basel» und der «Berner Zeitung im Bund» und den anderen der Mediatitel. Mein Name ist Philipp Loser. Hoi, Cyril.
Hallo, Philipp.
Cyril, wir haben hier schon manchmal über das letzte Jahr geschwätzt. Wie häufig bist du im letzten Jahr da gewesen?
Ich bin sicher über ein Dutzend Mal oben noch gewesen. In den ersten Tag natürlich nach dem Bergsturz, aber nachher immer wieder, wenn es Anlässe gegeben hat, zum Beispiel, wo die neuen Gefahrenkarten vorgestellt worden sind, wo man zum Beispiel die neue Strasse hier angefangen bauen, oder jetzt aber in den letzten Tagen, wo der Jahrestag ansteht.
Kannst du dich noch an die ersten Tage erinnern, gerade nach dem Bergsturz?
Ja, es war sehr ein einschneidendes Erlebnis. Es war sehr eindrücklich. So etwas vergisst man eigentlich nie als Reporter. Es ist ganz am Anfang, dann Brief zu kommen in das Lötschental. Es war ganz eine eigentümliche Stimmung. Es hat geregnet, es war Nebel verhangen. Also die Abbruchstelle oben hat man nicht eigentlich gesehen, aber man hat nachher unten noch den Schuttkegel gesehen. Und man hat gesehen, dass eigentlich da, wo mal ein Dorf war, dass da nicht mehr viel übrig ist. Und es war auch ganz am Anfang eine spezielle Stimmung, weil sehr viele offizielle Leute sind da waren. Also der Bundesrat zum Beispiel, Bundesrat Rösti, Bundesrat Pfister sind oben noch gewesen. Es sind drei Staatsräte sind oben noch gewesen. Und es war von Anfang an eigentlich klar gewesen, dass da etwas Katastrophales passiert ist.
Und wie sieht es heute aus?
Jetzt, nach dem Winter, ist der Schnee unten am Tal weg und das, was vorher so durch die weiße Schneeschicht abgedeckt wurde, ist jetzt wieder freigelegt. Man sieht jetzt eigentlich wieder den Schuttkegel, so wie er eigentlich in den Tagen nach dem Ereignis auch zu sehen war. Also es ist einfach eine braune Masse, die sich durch das grüne Tal pflügt.
Und das ist alles noch dort?
Das ist alles noch da. Das ist unverändert. Was man gegenüber dem letzten Jahr als Veränderung wahrnehmen kann, ist, dass Baumaschinen auf dem Schuttkegel sind. Es wird jetzt schon daran geschafft, die Voraussetzungen für den Wiederaufbau zu schaffen. Einerseits ist eine richtige Strasse geplant. Da tut man jetzt zuerst planieren. Später geht man mit der grossen Baumaschine drauf. Und weiter oben am Hang, das sieht man auch sehr gut, da gibt es schon Notstrasse, die auch rege benutzt wird. Die zerstörten Hischer zum Beispiel, die noch rausgeragt sind, die hat man jetzt angefangen abzubauen. Und es ist sehr viel Material jetzt auch, das auf dem See drauf ist, wo man jetzt anfängt wegzunehmen.
Du hast über das Jahr immer wieder Kontakt mit Leuten aus dem Tal gehabt, zum Beispiel mit dem Matthias Bellwald, dem Gemeindepräsident von Platten.
Wenn man die Dimension gesehen hat, die Natur
da hat entwickelt. Die Gewalt, die da ist entwickelt, ist eigentlich für jeden, der das erlebt hat, gesehen hat, sehr rasch klar gesehen. Das hat die Platte sehr stark getroffen. Jeder, der in den Hosensack gegriffen hat, gewusst, da ist zwar der Hausschlüssel oder aber das Haus fehlt. Und von dem her zu sehen, war es schon wichtig gewesen, dass man den Leuten rasch sagt, es ist wichtig, dass jetzt einander gegenseitig mitstanden, einander helfen in der sehr, sehr schwierigen Situation.
Wie ist sie in diesem Jahr gegangen?
Der Matthias Bellwold, ich konnte ihn letzte Woche kurz treffen, mit ihm geredet und das ist klar geworden. Er hat eigentlich gar keine Minute zum Durchschnüffeln gehabt. Also er ist jetzt seit dem 28. Mai 25 ist er ununterbrochen im Einsatz gewesen. Zuerst am Anfang bei der Bewältigung von der Katastrophe. Da hat er sehr viel müssen organisieren zusammen mit dem Führungsstab. Da hat es ganz toll mitgeholfen. Und nachher in einem zweiten Schritt ist es nachher darum gegangen, wie treibt man den Wiederaufbau voran, was für Grundlagen müssen da geschaffen werden. Und da geht es vor allem darum, dass man die Bevölkerung von Blatten, die jetzt im ganzen Tal verstreut ist, zusammenbringt, an die Anlässe zusammenbringt und auch miteinander herausfindet, in welche Richtung das Aufbau soll gehen, wo die Bevölkerung überhaupt dahinter steht, was überhaupt die Bedürfnisse, was die Wünsche sind von den Leuten. Und ich habe ihn letzte Woche gesehen und hat er mir gesagt, er hat eigentlich permanent durchgeschafft.
Seit dem 14. Mai, als der Murgang war, praktisch bis zum heutigen Tag, ist das so, dass es kein Säufatmen durch oder Durchschnüffeln oder Ferien gegeben hat.
Wie geht es ihm?
Also, er hat, wenn man ihn so persönlich fragt, euch schon durchblicken dass er mal ein paar Stunden oder ein paar Tage mal braucht, um durchzuschnüffeln. Und er ist, glaube ich, jetzt letzte Woche zum ersten Mal für eine Woche ins Ausland gegangen.
Weil er gemeint, wir sollen bleiben und den Wiederaufbau begleiten.
Ja, es ist noch speziell. Also, er war vorher als Berufsoffizier im Einsatz gewesen. Er ist pensioniert worden und hat kurz darauf ab aber das Amt vom Gemeindepräsidenten übernommen. Es ist, glaube ich, nicht auf seiner Liste gestanden, der Bergsturz. Er hätte sicher für die Gemeinde ein paar Sachen in Angriff nehmen. Aber dass es so eine grosse Aufgabe wird mit so einem Ausmass, also da hat niemand damit gerechnet. Und ich glaube, das ist auch nicht das, was er sich vorgestellt hat. Aber wenn man so ein Amt übernimmt, kann man sich das, glaube ich, nicht auswählen.
Bei diesem Bergsturz sind auch sehr viele zweite Wohnungen kaputt gegangen. Wo sollen die wieder aufgebaut werden?
Das Problem ist jetzt, dass man mit den neuen Gefahrenkarten, die man hat, verblotten. Da zeichnet sich ab, dass man die Fläche nicht mehr den Boden hat, um neu aufzubauen. Also es wird quasi ein Bergdorf in Miniatur. Man hat nicht mehr die grossen Matten, wo man vor Einfamilienhäuser und Schalen hat können drauf bauen. Und da ist jetzt die Frage, wie geht man mit dem Bedarf für Zweitwohnungen um? Und die Plattnerinnen und Plattner haben das, glaube ich, auch adressiert an einen Kanton. Und der Kanton hat dann gefunden, ja, die vorher quasi wie eine Zweitwohnung hatten, die können die zwar nicht in Platten wieder aufbauen, aber die sollen trotzdem im Lötschental die Möglichkeit bekommen, ihre Zweitwohnung zu haben.
Also irgendwo?
Es gibt noch drei Dörfer im Lötschental: Pferde, Kippel und Wieler. Wieler ist ein grosses Dorf mit viel Platz, oben auf der Leucheralp. Das ist sehr touristisch. Aber jetzt, wo ich mit der Gemeindepräsidenten von der anderen Gemeinde geredet habe, Kippel, vor allem auch Pferde, die sehen das recht kritisch, weil die sind heute schon recht begrenzt. Die haben nicht so viele Baulandreserven und vor allem die haben oben an den Wieler, weiter oben, haben die heute schon recht viele Zweitwohnungen. Und darum haben die eigentlich schon die 20%-Hürde, die gilt seit der Lex Weber, schon erfüllt. Und die sehen das eigentlich sehr kritisch, dass man jetzt da soll zusätzliche Ferienwohnungen bauen soll.
Und für das wird die Quote dann aus Kraft gesetzt?
Es hat einen Antrag gegeben. Der Kanton Wallis hat sich beim Bundesrat Rösti gemeldet und gesagt, das wäre doch eine Möglichkeit. Und der Bundesrat Rösti hat jetzt in Absprache auch mit dem zuständigen Bundesamt signalisiert, dass man da offen ist. Und jetzt auf Anfrage hat der Bundesrat zurückgemeldet, nach der Sommerferien gab es dann Aussprache mit den anderen Dörfern. Man hat das eigentlich schon lange so vorgesehen, aber man hat es offenbar verpasst, auch die anderen Dörfer noch korrekt zu informieren. Und dementsprechend ist auch, ja, nicht gerade der Hüssagen ist schief im Lötschental, aber man merkt so, die einhellige Solidarität die fährt so ein bisschen zu bröckeln, weil nicht nur Blatten selber betroffen ist, sondern das ganze Tal.
Siri, ich will nicht jetzt nachtreten und es ist ein bisschen klischiert, aber ist es nicht ein bisschen typisch, dass Wallis den Bergsturz da dazu will brauchen, das Zweitwohnungsgesetz auszuhebeln?
Ja, es ist so, ja. Es ist schon so. Oder man sucht überall irgendwie Schlupflöcher. Man hat zum Beispiel eben das Altrechtliche. Man sagt, alles, was vorgebaut wurde, ist, oder sogar alles, was vorgeplant wurde, ist, da, wo man vorher schon einen Zonenplan erstellt hat, da darf man noch Zweitwohnungen bauen. Ich meine, oben auf der Leucheralp gibt es im Moment ein Projekt, da gibt es ein grosses Ressort. Da sagt man, das kann man bauen, weil das einfach touristisch bewirtschaftet wird. Also es gibt einfach Vorgaben, man darf da zwar eine Zweitwohnung kaufen, aber man darf die maximal 3 oder 4 Wochen pro Jahr selber nutzen und den Rest des Jahres muss das eben wie ein Hotel wie vermietet werden.
Komm, wir bleiben auf der Leuchernalp, wir bleiben bei einem Hotel. Du hast ja mit der Esther Bellwald relativ häufig geredet. Ist sie verwandt mit dem Gemeindepräsidenten?
Nein.
Okay, sie heisst einfach gleich. Sie hat ein Hotel gehabt.
Genau. Das ist das Hotel Nest und Beachhorn im Wieler Ried. Das war im Eingang von Blatten. Und sie hat zusammen mit ihrem Partner einen Hotel- und Restaurantbetrieb geführt. Ihre Kinder haben auch in diesem Betrieb gelebt. Sie waren immer rum. Und für sie war das jetzt recht eine grosse Umstellung. Sie hat sie mir erzählt, letzte Woche, als ich sie getroffen habe.
Das ist ein Einschnitt in mein Leben. Wir sind aus unserem Lebensplan rausgekriegt worden. Unfreiwillig haben wir unsere, ja, die Arbeit verloren. Wir haben, das ganze Familienleben ist anders. Der Moment ist sehr präsent. Wie der Nebel über dem ist gegangen, wie es geschmeckt hat. Und habe natürlich gewusst, dass für uns sowieso keine Chance mehr ist am Ried. Und der Moment, das zu sehen, der war sehr her gewesen. Aber sonst, wir können dankbar sein, was wir alles nicht dürfen erleben, die Solidarität, die wir nicht dürfen spüren.
Sie haben nämlich oben auf der Leucheralp ein neues Hotel quasi wie aus dem Boden gestampft, muss man fast sagen. Wenige Tage schon nach dem Bergsturz ist die Idee entstanden bei den Hotelier von Blatten, der Lukas Kalbermatten vom Hotel Edelweiss, Esther Bellwald eben, und auch andere haben sich zusammengetan und gesagt, wir wollten eigentlich so schnell wie möglich wieder ein neues Haus eröffnen, weil recht viele von den Betten, die in Blatten sind, einfach, also praktisch alle weggefallen sind und ein grosser Teil vom Tourismus im Lötschental wie nicht mehr da ist. Und das ist ein Problem für die ganze Infrastruktur, für die Bahnen, für die Restaurantbetriebe, eigentlich für alle, die im Tal sind, die sind da davon abhängig, dass es ein Hotel gibt. Und darum haben sie relativ schnell den Plan geschmiedet. Man hat geschaut, wo gab es die Möglichkeit, so schnell ein Hotel zu bauen. Und dann ist man auf der Leucheralp bei der Bergstation, gerade rechts davon, auf dem Grundstück von der Bergbahn, ist man dann fündig geworden.
Das Hotel Momentum heisst, ist relativ schnell aufgebaut worden. Wie ist das genau gelaufen?
Also, weil das quasi nicht in der Gemeinde selber ist, ist da der Kanton zuständig gewesen. Das ist die kantonale Baukommission. Die hat normalerweise ziemlich lang für das Baugesuch zu bewilligen. Der Lukas Kalbermatten hat mir erklärt, aber da sind alle eine extra Meile gegangen. Die Baubewilligung war innerhalb von 30 Tagen da. Die Beamten haben offenbar auch das Wochenende durchgeschafft. Darum war das möglich. Aber es hat einfach die Möglichkeit gegeben, dass man da nach dem Bergsturz noch vor der wichtigen Wintersaison im Dezember konnte das Hotel eröffnen.
Und das Hotel läuft?
Aber ich bin letzte Woche oben. Sie sind sehr zufrieden mit der Saison. Sie hatten eine Auslastung von über 80%. Es war mehr, als das sie erwartet haben. Also sie sind eigentlich mit der Saison sehr zufrieden.
Weiss man eigentlich, wenn das Dorf wieder stehen soll? Wenn das Lötschental wieder so ist wie früher?
Ja, es gibt so einen Masterplan, einen Wiederaufbauplan. Den hat man vorgestellt, der ist sehr ambitioniert. Man muss dort zuerst zur Versorgung eine neue Seilbahn bauen, einen Brief zum Wieler Weisseried. Gleichzeitig entsteht eine neue Kantonstrasse, wo jetzt gerade der Spatenstich war, Ende April. Und jetzt im Moment ist man wirklich dran, wie die Pläne zu erstellen, wie das neue Dorf aussehen soll. Es ist auch nicht klar, wie der Boden aufgeteilt wird. Und was vor allem auch bei den Plattnerinnen und Plattner noch ein Fragezeichen ist, ob man wirklich den Zeitplan, den man aufgestellt hat, dass man bis 2030 das Dorf wieder aufgebaut hat, dass das wirklich eingehalten werden kann.
Du bist letzte Woche gesehen, du hast gesagt, fühlt es sich normal an? Normaler?
Also ich war ein paar Monate nicht mehr da gewesen und als ich zurückkam, das erste, was mir aufgefallen ist, dass in jedem Dorf Baustellen sind. Man nimmt den Baustellenverkehr wahr, es hat sehr viele Lastwagen, die durch die Dörfer fahren und es hat links und rechts von der Strasse mehrere Mehrfamilienhäuser, die jetzt gebaut werden. Und wenn man mit den Leuten redet, dann bestätigen die einem das, das sind eigentlich jetzt alles neue Projekte, die entstanden sind, weil vorher war es eigentlich so, dass man vor allem zwei Wohnungen gebaut hat. Es sind nicht neue Leute ins Lötschertal gezogen. Und jetzt, durch das, dass das ganze Dorf weg ist und so viele Leute aus Platten in die anderen Dörfer gezogen sind und da auch in diesen Ferienwohnungen sind, gibt es einen riesen Bedarf an Erstwohnungen. Und das ist jetzt gerade sofort umgesetzt worden.
Was nimmst du für dich mit aus dieser Geschichte, Cyril?
Also, für mich persönlich war es sehr einschneidend, um zu sehen, dass etwas, was sehr theoretisch ist, wo wir darüber reden, der Klimawandel, dass es einfach von heute auf morgen ganz konkrete Konsequenzen für uns hier in der Schweiz hat. Etwas, was sehr abstrakt und weit weg ist, wo wir uns vielleicht vor 20 Jahren gesagt haben, ja okay, da gibt es halt jetzt höhere Temperaturen, die Gletscher schmelzen, ja, das ist zwar für die Postkarte sehr schlecht, aber sonst hat es nicht gross Auswirkungen und das hat sich als Irrtum uns angestellt.
Danke, Cyril.
Merci vielmals, Philipp.
Warum in den Platten der Berg gerutscht ist, das weiss man heute nicht mit allerletzter Sicherheit. Hintergrund dürfte der Permafrost sein, der geschmolzene Permafrost. Man hört heute häufiger Sachen über den Permafrost. Nur, was heisst das eigentlich? Was ist das eigentlich? Wo gibt es den Frost überall? Was ist seine Funktion? Und was passiert, wenn es ihn nicht mehr gibt? Das fragen wir jetzt im zweiten Teil der Apropos-Folge Christoph Gertz vom Magazin. Schön bist du, Christoph.
Hoi Philipp, danke.
Christoph, bist du auch so häufig im Lötschertal bei der Cyril?
Nein, bei weitem nicht. Ich kenne jetzt hier als Tourist von früher, muss ich sagen. Seit dem Bergsturz bin ich fangs einig dort gewesen.
Aber ganz in der Nähe bist du öfters gewesen, in Kandersteg. Das ist gerade auch am Berg. Was passiert dort gerade?
In Kandersteg, dort hängen gerade 20 Millionen Kubikmeter Gestein am Berg. Also das ist nochmal deutlich mehr als in Platten. Spitzstein heisst der Berg. Der rutscht unaufhaltsam talwärts. Und der Berg, der gleicht so ein bisschen einem Patienten auf der Intensivstation. Unten im Dorf sagen sie manchmal, er sei besser überwacht als die Bank bei ihnen in Kandersteg. Man kann so ein bisschen sagen, es ist der best überwachte Fels der Schweiz, voll mit GPS-Sender und Bohrlochsensoren und Radargeräten. Der hat im Jahr 2024 so Rekordverschiebungen verzeichnet von 7 bis 10 Metern. Und ich muss sagen, man schaut dem beim Zusammenbrechen zu und hofft, dass man halt rechtzeitig den Alarm schlagen kann.
Und das hat mit Wasser zu tun?
Mit Wasser, das in den Berg eindringt. Der Permafrost hat den Berg jahrtausende lang wasserdicht gehalten und jetzt taut der Permafrost auf und das Wasser dringt ein und schwächt das Gestein von innen. Und das führt dazu, dass der Berg rutscht oder anfängt zu rutschen. Kandersteg ist einer der wenigen Orte, sicher in der Schweiz, wo Forscherinnen und Forscher den Zusammenhang zwischen Erwärmung, eindringendem Wasser und Bewegung vom Berg wirklich lückenlos überlegen können. Wo man also wirklich sagen kann, der Berg bewegt sich, weil der Permafrost auftaucht.
Weiss man denn, ob in den Platten der Permafrost das Problem war?
Ja, das lässt sich eben für einen Einzelfall nicht ganz mit letzter Sicherheit sagen. Wahrscheinlich, sagt man im Moment, waren es Prozesse, die über Jahrtausende in Gang schon waren, also Schwerkraft, Wasser, die langsame Ermüdung vom Gestein, also eigentlich die Prozesse, die Berge generell sich bewegen, immer. Berge sind ja nicht fest, wie man vielleicht meint, sondern Berge bewegen sich immer gegenüber, wegen der Schwerkraft vor allem. Und ob jetzt der schwindende Permafrost den Zerfall noch beschleunigt hat, ist offen, aber vielleicht kann man auch sagen, dass die Frage nach dem Einzelfall gar nicht die richtige ist.
Also komm, wir werden ein bisschen allgemeiner. Was ist das überhaupt, Permafrost?
Permafrost ist, das ist mal das Wichtigste, nicht das Material, sondern ein thermischer Zustand. Die Definition ist recht simpel. Als Permafrost gilt jeder Untergrund, also egal ob nackter Fels, ob Geröll oder ob Erde, jeder Untergrund, wo die Temperatur für mindestens 2 aufeinanderfolgende Jahre bei oder unter 0 Grad liegt. Das klingt simpel, wie ich es gesagt habe, hat aber eben riesige Konsequenzen.
Und wo gibt es den Frost überall? Was ist seine Funktion?
In der Schweiz liegt etwa 4% der Landesfläche im Permafrost, so sagt man das. Das ist also mehr als von Gletschern bedeckt sein. Er fährt etwa auf 2'500 Meter an und lenkt aber hunderte Meter tief ins Berginnere. Und seine Funktion, kann man auch vielleicht noch sagen hier, ist oft falsch verstanden worden. Ich glaube auch teilweise durch uns Medien, wo der Permafrost oft als Leim von der Alpen bezeichnet haben, wo die Alpen zusammen hat. Das ist falsch. Es ist eigentlich mehr ein Dichtstoff. Also er hebt nicht zusammen, sondern er versiegelt. Er hat das Innere von den Bergen über Jahrtausende wasserdicht versiegelt.
Und was passiert, wenn er schmilzt?
Die Abdichtung bricht auf, kann man eigentlich sagen. Also das Wasser dringt ein, das bringt Wärme und Druck. Und Berge, die sich über Jahrtausende kaum bewegt haben, nicht, sondern kaum, die bewegen sich plötzlich schneller. Und jetzt muss man sagen, das ist ein alpines Problem oder das ist das alpine Problem. Es gibt eigentlich noch viel grösseres Problem mit dem Permafrost. Und das spielt in der Arktis. Da passiert etwas Ähnliches, muss man sagen, aber in einem ganz anderen Maßstab. Also das, was wir hier in Plattdeutsch erlebt haben, was wir vielleicht in Kandersteg werden erleben, also dass irgendwie Böden nachgehen oder das Hänge kollabieren oder das Krater entstehen, das ist etwas, man glaubt es fast nicht, was in der Arktis schon mindestens 43'000 Mal passiert ist. Man nennt das dort Auftaurutschungen, also das sind riesige Löcher im Boden, verteilt über Sibirien, Alaska, Kanada, wo dort schwindend der auftauende Permafrost ausgelöst hat. Wo man ein bisschen sagen muss, was uns hier als Katastrophen erscheint, so als einzelne Katastrophe, ist dort längstens eigentlich die neue Normalität, muss man ein bisschen sagen. Und es ist uns vielleicht nur darum nicht so bewusst hier, aber auch weltweit. Erstens, weil es nicht ganz so nahe ist und zweitens, weil es oft Gegenden betrifft, wo sehr wenig Menschen leben oder auch gar keine.
Dass der Frost überall schmilzt, das weiss man. Gibt es so Zahlen dazu?
Ja, das ist in der Forschung völlig unbestritten, dass der schmilzt. In der Schweiz hat sich der Permafrost in 10 Meter Tiefe in den letzten 10 Jahren im Schnitt um 0,8 Grad erwärmt. Das ist mega viel, in nur 10 Jahren fast 1 Grad. Und im Schilthorn ist es sogar passiert, dass die Schicht im Winter 2024 zum ersten Mal nicht mehr ganz durchgefroren war.
Und was ist schuld daran?
Oh, das ist völlig eindeutig, das bestreitet auch niemand. Das ist der menschengemachte Klimawandel. Also, da gibt es in der Forschung überhaupt keine Debatte darüber.
Dass der Frost schmilzt, ist das eine Entwicklung, die man umkehren kann?
Nicht schnell, das ist ein Teil des Problems. Also, selbst wenn wir jetzt heute oder morgen würden aufhören, Treibhausgas auszustoßen, bräuchte der Berg Jahrzehnte, mindestens Jahrzehnte, um sich nicht mehr weiter zu erwärmen. Und auch Jahrhunderte, um wieder sich auf ein altes Niveau abzukühlen. Also, man kann schon sagen, dass die Schwächung unserer Gipfel die ist eigentlich auf Generationen heraus vorzeichnet.
Aber dem muss man vielleicht auch die ketzerische Frage stellen, warum kümmert es denn?
Weil, das ist ganz wichtig, das sagen alle Forscherinnen und Forscher, weil nach wie vor jedes Zentigrad zählt. Also wir können den Zerfall nicht stoppen, aber wir können uns anpassen und wir können auch Schlimmeres verhindern. Das gilt jetzt nicht nur quasi für Prophylaxen, also für Zentigrad verhindern, sondern uns auch vorbereiten auf die Situationen durch bessere Überwachung, durch gescheitere Raumplanung, durch, das muss man sagen, ehrlichere Politik. Das ist nicht unbedingt der Grund zur Resignation, das ist vielleicht auch noch wichtig, das merkt man auch im Gespräch mit Forscherinnen und Forschern, aber es erfordert halt, dass wir aufhören, so zu tun, als wäre alles wie immer.
Wissen die Behörden um das Problem und machen sie etwas dagegen?
Ja und nein, muss man sagen. Also es gibt in der Schweiz hervorragende Wissenschaft, hervorragende Permafrostforschung und es gibt gute Überwachungssysteme. Der Kanton Wallis hat schon vor Jahren ein 270-seitiges Dokument in Auftrag gegeben, das 89 gefährdete Orte benannt hat. Und dann hat man aber eigentlich jahrelang kaum etwas davon gewusst. Wo der zuständige Staatsrat ist dazu gefragt worden, nach Platten, hat es geheißen, er könne sich eigentlich nicht daran erinnern. Und das sagt schon einiges.
In deinem Text habe ich gelernt, dass die Versiegelung der Böden nur eine Aufgabe des Permafrost ist. Was macht denn dieser Frost sonst noch?
Er ist das grösste Archiv der Erde, kann man so ein bisschen sagen. Im arktischen Permafrost, eben, da reden wir wirklich vom arktischen, nicht von dem bei uns in den Alpen, der ist schon viel älter. Dort lagern schätzungsweise 1500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Das ist doppelt so viel wie in der gesamten Erdatmosphäre. Und das ist wirklich die schlechte Nachricht. Wenn der auftaut, der taut auf, dann setzt sich der Kohlenstoff frei, das CO2. Und vor allem nicht nur CO2, sondern vor allem auch Methan, was noch viel klimaschädlichere Gas ist. Und aber jetzt vielleicht noch so ein bisschen die schöne, auch für mich in meiner Recherche, so ein bisschen die schöne Geschichte. In diesem Permafrost in der Arktis, aber auch in den Alpen, schlafen, kann man so ein bisschen so Winterschlaf, Bakterien seit 10'000 Jahren. In der Arktis noch länger, in der Schweiz hat man Bakterien gefunden, die mindestens 12'000 Jahre lang jetzt geschlummert haben in diesem Permafrost. Das Archiv, das öffnet sich jetzt halt gerade, dort der Permafrost auftaucht. Und wenn man ein bisschen die positive Erzählung jetzt noch hervorheben will, es gibt Leute, die die Hoffnung haben, dass dort vielleicht unser nächstes Penicillin schlummert und entdeckt wird.
Das ist eine gute Nachricht, aber wenn man jetzt hört, so und so viele Bakterien, die dann plötzlich rauskommen, das klingt jetzt eher nach einer totalen Katastrophe.
Ja, die Katastrophenerzählung gibt es auch. Die Forscherinnen und Forscher, die ich mit darüber unterhalten habe, sagen aber eher, sie haben bis jetzt keine Bakterien gefunden, wo man Angst haben muss, dass die auf einen Menschen würden übergreifen. Das ist spannend an diesen Bakterien. Wenn die seit 12'000 Jahren oder länger dort unten schlummern, dann sind sie wahnsinnig resistent und wahnsinnig überlebensfähig. Und das könnte man sich eventuell zu nutzen.
Das ist jetzt eine positive Nachricht. Das heisst, wir müssen uns nicht auf die totale Katastrophe einstellen.
Wir müssen uns sicher auf eine Welt einstellen, die sich stärker verändert, als wir uns auch heute vorstellen können. Also wir können warnen, wir können evakuieren, wir können schützen, wir können forschen, und das machen wir auch. Aber ich finde das noch wichtig, das ist etwas, was ich gelernt habe auf meiner Recherche. Wir müssen aufhören, so zu leben, als wäre das Fundament unter unseren Füßen irgendwie unveränderlich.
Das heisst im Umkehrschluss, es wird mehr Bergstürze geben, um wieder an den Anfang zu kommen.
Ganz bestimmt. Ich habe mich lange unterhalten mit dem Wilfried Heberli. Das ist so ein bisschen der Pionier der Permafrostforschung in der Schweiz, aber auch weltweit. Und er sagt, zwischen 1900 und 1980 hat es in den Alpen hat es 5 grosse Felsstürze gegeben, oberhalb von 2000 Metern. Und seit der Jahrtausendwende sind es schon 8. Also in 20 Jahren oder in 25 Jahren, alle 3 Jahre ein Sturz. Und er sagt, wenn es so weitergeht, werden sich solche Stürze jährlich ereignen. Also schon ziemlich klein eigentlich. Und besonders gefährlich, das muss man vielleicht auch noch sagen, jetzt wird es gleich wieder ein bisschen dystopisch, besonders gefährlich wird es, wenn die Massen in neue Gletscherseen stürzen, die im Moment hier entstehen, weil Gletscher schmelzen. Das kann Flutwellen auslösen, etwas, was man 2023 noch in der Schweiz, aber im Himalaya gesehen hat. Was dort passiert ist, eine Flutwelle, die sich über Dutzende Kilometer erstreckt hat, das ist leider, sagt Wilfried Heberli, so ein bisschen die Blaupause für das, was uns in den Alpen noch droht.
Unschöne Aussichten. Was hat dich selber am meisten überrascht bei der Beschäftigung mit diesem Thema, mit Permafrost?
Schon ein bisschen die absurde Diskrepanz von den Zeiträumen. Also für die Menschen in Kandersteg ist der drohende Felssturz eine absolute Jahrhundertkatastrophe. Aber für einen Berg ist das eigentlich nur ein Krümelchen, muss man so ein bisschen sagen. Es ist nämlich auch noch interessant, geologisch gesehen sitzen die Menschen in Kandersteg oder wenn wir als Touristen durch Kandersteg laufen, dann laufen wir über einen Friedhof aus uraltem Gestein. Weil vor 3200 Jahren ist der Nachbarberg abgebrochen, der Nachbarberg vom Spitzenstein. Und das sind bis zu 900 Millionen Kubikmeter gewesen, also nochmal ganz eine andere Massen als in Platten gekommen ist oder auch jetzt im Kandersteg droht, etwa das 50-fache. Und das hat das Fundament gelegt für das Dorf heute, dass Kandersteg liegt auf einem Felssturzgelände sozusagen.
Danke, Christoph.
Danke, Philipp.
Das war sie, unsere quasi Doppelfolge zum Jahrestag von Platten. Ich habe geschaut mit Cyril Pinto und mit Christoph Gertsch. Die Folge von «Apropos» hat Jackie Wex produziert. Ich wünsche euch allen ein schönes Sommerwochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dann. Ciao zusammen.